Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die French Open, sie liegen hinter uns und trotzdem wollen wir heute noch mal einen kleinen Blick darauf wagen, denn wir wollen heute schwerpunktmäßig über ein Thema diskutieren, was ja wir alle, wenn wir Tennis gucken, eigentlich regelmäßig konsumieren, aber wahrscheinlich uns noch nie so wirklich Gedanken gemacht haben, wie diese eigentlich zustande kommen, nämlich Statistiken während eines laufenden Matches. Und Tobi, da haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der uns da sicherlich eine ganze Menge zu erzählen kann. Hallo Tobi.
Hallo, Daniel. Ich kann das natürlich nicht, sondern Ehre, wem Ehre gebührt. Du bist auf unseren heutigen Gast aufmerksam geworden. Wir tümmeln uns ja immer viel, nicht nur auf Fernsehkanälen und Streamingportalen rum und nicht nur auf den Center-Courts dieser Welt, sondern eben auch in den sozialen Medien. Und da bist du auf unseren heutigen Gast ja, aufmerksam geworden. Ich schneide direkt hier aus einer Art Urlaub rein, komme furchtbar unvorbereitet in die Sendung. Deswegen Ehre, wem Ehre gebührt. Dir, du darfst vorstellen und durch die Sendung führen und ich gebe meinen Senf dazu.
Ja, also Tobi kommt unvorbereitet zur Sendung, alles wie immer eigentlich. Heute hat er nur den Urlaub mal als Ausrede. Ja, genau, also es gab so ungefähr, ich glaube vor 7 Tagen, 10 Tagen, als die French Open noch liefen, einen Post des Tennisclubs Meichingen, die stolz verkündet haben, dass sie ein Mitglied dort vor Ort haben, der als Statistiker arbeitet. Und deswegen begrüßen wir heute, lange Rede, kurzer Sinn, Nicolas Berger bei uns. Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, Nicolas, und Statistiker, wir sind alle irgendwie uns bewusst, dass die vor Ort sind und dass die auch ganz wichtig sind, um natürlich so ein Tennis-Match festzuhalten und wir im Nachhinein auch über viele Zahlen diskutieren können. Bevor wir intensiver darüber sprechen, wie genau deine Aufgabe aussieht, wie lange machst du das schon und wie bist du auch zu dieser Aufgabe gekommen?
Also, das ist jetzt meine 7. French Open. Ich habe dann 2014 angefangen. Es war so, ich bin ganz zufällig drauf gekommen eigentlich. Ich habe eine Burg gelesen damals über alle möglichen Leute oder Berufe, die beim French Open involviert sind und so weiter. Und dann gab es damals eine Seite, so ein paar Paragraphs über Statistiker. Und ich habe einfach gesagt, na ja, gefällt mir. Und gleiche Frage wie euch, ja, wie können wir da zum Statistiker werden? Und ich habe ganz einfach eine E-Mail an einen französischen Verband geschickt, einfach so zum Probieren. Die haben geantwortet und habe ich meine Bewerbung geschickt danach und das war's.
Wie ihr hört, hört das wahrscheinlich im Hintergrund mitschwingen und Daniel und ich haben einen Vorteil. Wir haben Nick, ist es eigentlich Nicolas oder klassisch französisch Nicolas?
Klassisch Französisch normalerweise.
Ja, ihr hört ja schon, Nicolas kommt aus dem Elsass, ja, und Daniel und ich hatten einen Riesenvorteil hier auf der Verbindung, über die wir den Podcast aufzeichnen, dass wir ihn sehen können. Und er trägt voller Stolz ein brandneues Roland-Garros-Shirt.
Genau.
Und kommt also gar nicht wie so ein Statistiker-Stereotyp daher. Nein, er hat keine Nickelbrille. Nein, er hat kein verknittertes altes Nein, er kommt daher mit dem brandneuen Roland-Garros-Shirt und dann haben die dich also genommen. Der französische Tennisverband, gab es da noch ein Auswahlverfahren oder?
Nee, also wir kriegen da jedes Jahr so Poloshirts vom French Open, genau, Poloshirts, eine Jacke und ja, genau, das war's. Und dieses Jahr eine Maske auch natürlich, also genau, direkt mit French Open Marke
Gesponsert
drauf.
von der Marke mit dem Krokodil.
Ja, richtig.
Ja, sehr schön.
Aber die Poloshirts nicht, also sind so ganz normale Poloshirts mit einfach nur Roland Garros drauf.
Ja, als Normalsterblicher, wenn man die Anlage besucht, kann man die auch kaufen für sündhaft teures Geld.
Ja, genau.
Aber zurück zum
Würde ich nicht
Ernst
wirklich
des
empfehlen,
Lebens.
ganz ehrlich, aber ja.
Wollte ich gerade sagen, das
Gehört.
kann man ja bei vielen Turnieren machen. Du sagtest gerade, also du hast dich damals einfach beworben. Wie sieht denn so eine Vorbereitung auf so ein Turnier dann aus? Also musst du auch im Vorwege schon irgendwie dich in gewisser Weise auf diese 2 Wochen vorbereiten?
Also ich sag mal so, früher war es sage ich mal, komischerweise ziemlich unprofessionell sozusagen. Das hat sich geändert in den letzten Jahren. Sag mal, ganz am Anfang bin ich einfach dort angekommen, habe eine halbe Tag Schulung gehabt, wie man die Maschine nutzt und so weiter, aber vielmehr nicht. Jetzt ist es viel anders. Es gibt erstmal so Bewerbungsgespräche, dann kommen alle neue Bewerber quasi, ich glaube, ein oder zwei Tage vor Ort im, wann war das letztes Mal? Ich glaube, im Januar oder sowas, und es gibt eine Selektion quasi. Und ja, danach haben die nochmal eine Schulung kurz vorm Turnier und dann geht's los, genau.
Gut,
und
okay.
Und natürlich in den ersten Tagen, die sind, also die neue Statistiker, die sind dann im Teams mit so erfahrenen Leuten und die lernen noch natürlich ein bisschen.
Ja, und genau, also gehen wir mal den nächsten Schritt. Man ist denn da vor Ort. Wie sieht denn ja so erstmal so ein Tagesablauf aus? Also hat man nur ein Match, hat man mehrere Matches am Tag? Ist man immer auf demselben Court zum Beispiel auch eingeteilt? Wie läuft das ab?
Genau, also wir sind für einen Tag auf einen bestimmten Court eingeteilt. Also es gibt immer für einen Court zwei Mannschaften und wir arbeiten eine Stunde und dann machen wir eine Stunde Pause.
Und wie viele Leute sind pro Court? Also da auf Court 14 findet jetzt ein Match statt. Wie viele Statistiker sind da dann anwesend?
Also beim auf dem Center Court zum Beispiel und auf Court Suzanne Langlen sind wir also normalerweise 2 bis 3 Leute gleichzeitig. Quasi einer, der macht, der nutzt diese Tablet. Eine ist dabei für diese Geschwindigkeitssensor für Aufschlag. Und eine dritte ist da, um das Ganze nochmal zu gucken und wenn irgendwas besonders passiert, um die zwei andere zu warnen und so weiter, damit wir überhaupt keinen Fehler machen. Auf die kleinere Plätze sind wir, je nachdem, wenn es einen Geschwindigkeitssensor gibt, also immer 2 und sonst sogar allein, wenn es keinen Sensor gibt.
Und was heißt, wenn ich dazwischen fragen darf, was heißt jemanden warnen, wenn was Besonderes passiert? Was wäre das zum Beispiel?
Also zum Beispiel, also Teil von unserer Aufgabe ist, einen Spielstand einzugeben, quasi auf unsere Tablet. Und wir müssen das ziemlich schnell machen, weil wir arbeiten zum Beispiel für alle Sportwettenanbieter. Die nutzen quasi unsere Informationen, um die Wetten zu stoppen und so weiter und alle Quote zum Beispiel zu ändern. Und wenn irgendwas passiert, so wie eine Markeprüfung oder irgendein Spieler diskutiert einen Punkt und so weiter, der Dritter sagt einfach Stopp, den Spielstand erstmal lassen und abwarten, weil wir sind ab und zu auf die Maschine konzentriert und wir sehen nicht, was da losläuft. Und der Dritte ist da, um uns zu warnen, quasi, wenn irgendwas besonders passiert.
Okay.
Das ist nochmal eine Sicherheit quasi. Weil die Sportwettenanbieter, die mögen nicht, wenn wir uns nochmal korrigieren müssen. Also, aber das kann ich nochmal mehr im Detail später erzählen.
Okay, prima. Insofern gerne zurück zum Tagesablauf, Daniel. Also Daniel fragte dich, wie sieht das aus? Ihr kommt dann auf einen Court, ihr seid pro Tag einem Court zugeordnet und dann,
genau,
dann erfasst ihr eine Stunde und habt eine Stunde Pause.
Genau, und es dauert, bis alle Spiele von diesem Court beendet sind. Also das kann manchmal gut laufen und um 18 Uhr sind wir fertig. Oder es kann ein bisschen schief laufen oder länger dauern sozusagen. Zum Beispiel wie mit Rafael Nadal, der glaube um 2:30 fertig war letztes Mal. Genau. Dann schaffen wir einfach bis 2:30.
Ja gut, das ist klar, dass man da natürlich dann ein bisschen abhängig ist. Wie ist denn das in der Aufteilung unter euch? Also weil du sagtest ja gerade, es gibt auf einigen Courts 3 Personen. Wechselt ihr auch da irgendwie mal durch? Oder hast du für so einen Tag oder auch für ein Turnier immer deine gleiche Aufgabe? Wie handhabt ihr das?
Wir wechseln. Normalerweise jede Stunde wechseln wir. Außer ab und zu, zum Beispiel für die Herrenfinale, haben alle Leute nur eine Aufgabe gehabt. die machen es so, weil die sagen, okay, wenn einer nur die Statistik macht, das ist ein bisschen, sage ich mal, gleichmäßiger sozusagen, okay. Weil ein Typ wird immer den Punkt gleich sehen sozusagen und zwischen zwei Statistiker, es kann immer so ein bisschen Unterschied geben. Es gibt immer zum Beispiel, wenn wir eine Fehler bewerten sozusagen, ob es dann eine, wie sagt man das, sorry, ein Unforced Error oder ein Forced Error ist. Das gibt immer manchmal so eine Grauzone und je nach Statistiker, die Bewertung kann ein bisschen anders aussehen. Und genau deswegen für die Finale haben wir normalerweise nur eine Aufgabe. Entweder diese Geschwindigkeitssensor oder diese dritte Person oder die Statistiken.
Darf ich da kurz dazwischen gehen? Das ist nämlich eine der brennenden Fragen, die ich an dich habe. Ich habe das Spiel Team gegen Schwarzmann angeguckt und als die sich die Bälle um die Ohren gehauen haben. Und dann habe ich mich gefragt, ab wann zählt eigentlich ein Vorhandball, der, auch wenn er nur leicht mittig kommt, aber mit 130 da drüber gedroschen ist, wenn ich den nicht zurückbringe, ab wann zählt er eigentlich als Unforced Error und wann als Forced? Also wenn ich den annehmen müsste und verschlagen würde, dann würde ich sagen, das ist doch ein erzwungener Fehler. Ich armer Kerl kann doch so ein Geschoss nicht zurückspielen. Und bei einem Schwarzmann oder bei einem Team erwartet man das. Ab wann ist es ein Unforced Error?
Ja, genau. Also es gibt, sage ich mal, immer so eine Grauzone mit Interpretation und so weiter. Es gibt, sage ich mal, keine ganz klare Definition. Also das ist immer Interpretation. Aber ich sage mal, wenn der Spieler schön positioniert ist, auch wenn der Rhythmus ganz schnell ist, wenn der Spieler einigermaßen mit Füßen richtig positioniert ist und wir sagen, okay, der kann auf jeden Fall den Ball wieder im Spiel zurückbringen. Wenn er einen Fehler macht, ist es dann ein direkter Fehler, ein Forced Error, ein Forced Error.
Okay, genau. Also eine klassische Rallye, die cross über den Platz geht, ein Vorhand-Cross-Duell, das muss man von so einem Profi einfach erwarten, dass der den zurückspielt.
Genau, genau. Und aber natürlich, das, da gebe ich dir recht, wir sind manchmal, wenn es Djokovic ist, sag mal so, naja, das ist doch Djokovic, also dass ich, wir erwarten ein bisschen mehr von einem Spieler wie Thiem oder Djokovic, als wie einem Spieler, der in der Rangliste 150 ist. Da gibt es immer diese, sag ich mal, 5% Punkte, wo es, ja, ein bisschen in der Grauzone ist und manchmal erwarten wir ein bisschen mehr von den Top-Spielern natürlich.
Ja, also da hast du genau den Punkt von alleine angesprochen, auf den ich nämlich hinaus wollte, weil das, glaube ich, etwas ist, was viele Tennisfans interessiert, wie eigentlich da diese Gewichtung gemacht wird und ab wann man Forced Error einstuft und ab wann man Unforced Error einstuft. Du sagtest gerade, dass ihr als Team seid und dass ihr da auch so eine Art, ja, ich hätte fast Aufpasser gesagt, jemanden habt, der euch notfalls warnen kann. Gibt's auch mal die Möglichkeit irgendwie, dass ihr da vielleicht ja untereinander kurz kommuniziert, also so nach dem Motto, wie hast du das jetzt gesehen?
Genau, richtig. Das machen wir auch oft natürlich. Einfach, wenn wir nicht ganz sicher sind oder bei solchen Fällen, Enforced oder Forced Error, dann haben wir immer so ein paar Sekunden, wo wir miteinander reden können und sagen, naja, wie siehst du das? Hättest du so oder so gemacht? Und ja, also in der Regel, ganz ehrlich, wir sind, ich sag mal, zu 95 oder sogar mehr einverstanden. Und genau, es gibt nur so wirklich ein paar Punkte, wo wir nicht ganz sicher sind.
Vieles ist wahrscheinlich auch Routine mit der Zeit einfach, ne?
Genau, natürlich, ja.
Vielleicht ganz kurz noch zum Verständnis, weil wir natürlich, das ist alles faszinierend, aber ganz kurz nochmal zum Verständnis. Ihr nehmt also die Spielstände auf und haut die ins Tablet rein. Ihr zählt die Unforced Error. Aber diese gesamte Court Coverage und das Zählen von Vorhandwinner, Doppelfehler, also das alles, was dieses Jahr auch auf der Website von Roland Garros in den Live-Stats zu sehen war, das wird nicht auch von euch gemacht, oder?
Doch, also was wir konkret machen auf diese Tabelle. Wir haben die Aufschlägestatistiken, das heißt, wenn es ein Ass gibt, wir tippen auf Ass, wenn es ein Doppelfehler ist auch. Wir machen auch die Aufschlagwinner. Unterschied zum Ass ist natürlich, dass der Ball berührt ist und auch unkontrolliert ist. Mhm. Sprich, wenn ein Rückschlag völlig unkontrolliert direkt in der Tribüne geht, sagen wir, dass es ein Servicewinner ist.
Ja.
Genau. Ansonsten ist es ein Rückschlag, Unforced Error. Genau, dann natürlich definieren wir, wer den Punkt gewonnen hat zuerst. Das müssen wir auch ziemlich schnell machen, also innerhalb einer Sekunde oder so. Das erwartet die Sportwettenanbieter, dass wir gleich sagen, okay, der Punkt ist fertig und dass die Information bekommen. Und dann haben wir noch ein paar Sekunden, um diese ganze Statistik zu machen. Und was wir genau machen, wir definieren, was der letzte Schlag war sozusagen. Ah. Also wir haben eine Auswahl zwischen Gewinner, Unforced Error oder Forced Error. Dann kommen ein paar besondere Schläge. Wir sagen, wenn es ein Passing Shot ist oder eine Volley oder ein Stoppball, auch ein Schmetterball. Dann sagen wir natürlich Vorhand oder Rückhand. Und dann gibt es nochmal eine Stufe von Statistik. Das ist die Position vom Spieler, ob es am Netz ist oder nicht. Und noch dazu, ob es ein Serving-Volley gab oder gar nicht.
Okay, also doch dann, sehr, sehr umfangreich.
Ja, das schon, genau.
Ja, das ist ja quasi wie alle paar Sekunden einen Fragebogen ausfüllen, so stelle ich mir das gerade vor. Also du tippst dann quasi einmal schnell eine Liste durch.
Ja, genau. Also das ist so schon schön auf diese Tablette dann aufgezeichnet, also gezeigt. Also das geht ziemlich schnell. Es sind ein paar Klicks schon, aber jetzt, das ist fast automatisch irgendwann für uns. Also
kannst du das Spiel, also du hast eine Stunde Pause, aber jetzt in dieser ersten Stunde, wenn du als Statistiker dort arbeitest, bekommst du das Spiel, das Match als solches mit oder bist du so fokussiert auf das Zählen, dass du natürlich den Spielstand weißt, davon gehe ich aus, aber dass du das Spiel nicht so liest, wie wenn du es dir als Fernsehzuschauer oder als Zuschauer vor Ort angucken würdest?
Sagen wir ganz am Anfang, das ist ein bisschen schwierig. Wir sind wirklich völlig konzentriert. Also in den ersten Tagen, also im ersten Jahr, das war echt manchmal schwierig. Ich habe sogar am Abend Kopfschmerzen gehabt und so. Jetzt mit der Erfahrung, ganz ehrlich, ich bin fast wie ein Zuschauer. Ich bin nur ein bisschen mehr fokussiert und analysiere ich wirklich diese letzte Schlag. Aber sonst kann ich, also, ich bin fast wie ein Zuschauer, also das ist dann, genau.
Also es ist wirklich die Erfahrung wahrscheinlich, die es da wettmacht. Hast du, wenn du eine Stunde dann so geschaut hast, ist das anstrengend dann?
Das ist ziemlich abhängig. Es gibt Stunden, wo es gibt keine besonderen Punkte, wo nichts passiert und dann bist du voll entspannt nachher. Es gibt auch Stunden, wenn die Konditionen ein bisschen schlecht sind, wenn es regnet, wenn es kalt ist und wenn irgendwas passiert jetzt, wo du ein bisschen Stress hattest, dann natürlich ist es immer gut, dass du eine Pause bekommst.
Also unter normalen Umständen wäre wahrscheinlich ein 6:0 ziemlich einfach zu monitoren. Ein 6:0 von Nadal gegen Djokovic im ersten Satz des Finales schwierig, weil ein ganz anderes 6:0.
Also ich muss ganz ehrlich geben, ich habe den ersten Satz von Finale nicht gesehen jetzt, aber in der Regel 6:0, egal ob es jetzt Nadal gegen Djokovic ist oder irgendein anderer Spieler, das ist dann ziemlich einfach, weil das Spiel läuft dann ziemlich schnell und es gibt in der Regel so klare Punkte, also direkte Fehler oder viel Gewinner, also wir müssen da gar nicht viel nachdenken und genau, dann ist es ziemlich entspannt. Bei einem Spiel wie Team gegen Schwarzmann ist es natürlich ganz anders, weil jede Punkte, es gibt da 20, 30 Schläge, man muss fokussiert bleiben und so weiter, das ist dann natürlich schwieriger.
Du sagtest vorhin, dass ihr, wenn ein Punkt gespielt ist, auch diesen Punkt dann halt sofort angeben musst, weil halt in erster Linie auch die Wettanbieter darauf aus sind, das schnell zu erfahren. Was genau ist denn aber so mein Gedanke, macht eigentlich der Schiedsrichter oben am Tablet? Weil das, nee, also das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll, aber erklär uns das vielleicht einfach nochmal in dem Zusammenhang, weil, glaube ich, ganz viele Tennisfans immer denken, dass genau die eigentlich diejenigen sind, die die Spielstände durchgeben, also die Anzeigen also, 40, 30 und so weiter.
Also ich weiß nicht, wie es bei anderen Turnieren geht oder so, aber beim French Open, die machen es natürlich so wie wir, die machen einen Spielstand. Also dass ich, die haben auch so ein Tablet und machen genau sowas auch. Aber eigentlich, wenn nichts technisch schief geht, die Informationen also Fernseher oder Sportwettanbieter und so weiter, sogar eine Tafel im Stadion, kriegt die Informationen von unserem Tablet. Und natürlich, es gibt da auch nach dem Spiel einen kurzen Vergleich zwischen was wir gemacht haben und was Schiri gemacht hat. Auf unsere Tablet haben wir auch den Spielstand vom Schiri zum Prüfen. Da gibt's manchmal ganz komische Situationen, wenn ein Schiri manchmal einen Fehler gemacht hat und wir sind da, okay, haben wir was Falsches gemacht oder spinnt jetzt ein Schiri oder also das ist so besondere Situationen, die mal passieren. Aber jetzt im Detail, was noch auf dem Tablet von Schiri steht, weiß ich auch nicht. Aber also Statistik auf keinen Fall, außer Aufschlagstatistiken, glaube ich, so Asse und so weiter, da haben die auch einen Knopf. Und sonst Spielstand machen die. Und jetzt natürlich, wenn es eine Unterbrechung gibt, wegen Regen, wegen, also dieses Jahr nicht mehr, aber in den letzten Jahren wegen Nacht oder so, das muss auch ein Schiri eingeben auf dem Tablet. Ja, genau. Und natürlich, wenn wir ein technisches Defekt haben, bei unseren Tablets, die können dann wechseln auf ein Schiri-Tablet und dann kommen die Informationen von Schiri direkt.
Okay, genau, also dass da so ein Backup quasi auch noch ist, ja.
Tobi. Genau. Du sagtest gerade, oh Gott, dann steht bei dir was anderes als beim Schiri auf dem Tablet. Gab's eine oder die skurrilste Situation dieses Jahr bei Roland Garros, wo du sagst, in der warst du, das war besonders amüsant oder lustig
dass ich
Schweißflecken auf der Stirn bekommen hast, weil es aufregend war?
Das ist bei uns ziemlich stressig, wenn sowas passiert. Also das passiert, sag mal, nicht oft, aber passiert täglich, dass wir manchmal, also den Schiri macht 0-15 und wir sind bei 15-0 passiert. Es passiert zum Glück nicht so oft, dass es ganz schief läuft, dass ein Schiri zum Beispiel ein Spiel oder zwei Spiele lang komplett falsch unterwegs ist. Aber ist schon mal passiert. Und wir haben jetzt eine Regel definiert, auch wenn es dumm klingt eigentlich, aber wenn ein Schiri anfängt, ganz schief zu gehen, wir müssen ihm folgen. Also das ist manchmal komisch, aber das ist einfach nur für uns eine Sicherheit gegen den Sportwetteranbieter zum Beispiel. Wir sagen, okay, ist uns fast zu 100% bewusst, dass wir falsch unterwegs waren, aber wir haben einfach Schiri gefolgt. Und da gibt's Situationen, wo wir manchmal ganz sicher sind, okay, das ist, was weiß ich, 3-1, 30-0 und beim Schiri steht, keine Ahnung, es steht noch 2-1 und 40-15 ist schon mal passiert.
Das klingt wirklich sehr skurril.
Ja, passiert nicht oft, zum Glück, aber passiert. Und dann haben wir eine Regel definiert, okay, damit wir nichts sag mal, in Eigenverantwortung was falsch machen. Wir folgen einfach, was der Schiri macht. Und mein Gott, dann ist es für ein paar Punkte falsch, ist halt so. Aber zumindest können wir sagen, okay, wir sind nicht schuld, Schiri ist schuld, sozusagen. Genau. Also passiert zum Glück nicht so oft, aber ja. Passiert halt. Und es ist manchmal, also auf einem kleinen Court ist es ab und zu einfacher. Wir können manchmal mit Schiri kommunizieren, sogar mündlich, und sagen, naja, hallo, da ist was falsch. Oder so können Sie korrigieren. Aber natürlich auf einem größeren Platz oder so, das ist manchmal gar nicht möglich.
Ja, das ist vorstellbar. Du sagtest gerade auch noch vorhin, ihr habt ja immer noch eine dritte Person als Absicherung. Was sind denn da so bisher deine Erfahrungen? Also ja, vielleicht so eine Anekdote oder so ein Vorfall, wo du sagen würdest, also glücklicherweise hatte ich da noch eine weitere Person an meiner Seite.
Oh, das ist eigentlich öfters passiert beim, also klares Beispiel, wenn wir eine technische Defekt haben und diese Tablet funktioniert gar nicht mehr, dann müssen wir weitermachen und schriftlich. Also wir haben ein Heft und Blätter, Stifte und wir müssen einfach schreiben, was passiert. Und bis diese technische Defekt jetzt, behoben ist. Und danach, wenn natürlich wieder alles wieder funktioniert, wir müssen nochmal nachholen, alles was passiert ist, alles was wir schriftlich geschrieben haben. Und dann ist natürlich eine dritte Person ganz gut, weil einer holt nach quasi auf dem Tablet und der andere schreibt weiter. Also das ist so Situationen, die ja ganz stressig sind, und wenn wir da zu dritt sind, das ist ganz gut. Also auf die größeren Plätze natürlich, allein auf dem Court 11 oder so, das ist nochmal was anderes, dann müssen wir warten, bis eine andere kommt. Und also wenn sowas passiert, wir haben so immer so eine Walkie-Talkie und wir können da anrufen und sagen, naja gut, jetzt funktioniert bei mir gar nicht mehr, bitte Hilfe, und dann kommt normalerweise noch einer und dann geht's los wieder zu zweit.
Ja gut, okay. Aber dann muss man in der Zwischenzeit quasi dann auch, bis jemand da ist, das schriftlich festhalten.
Genau. Ja. Was ja zum Glück auch nicht oft ist, soweit ich weiß, dieses Jahr einmal passiert.
Na gut, das klingt nach einer Geringquote, würde ich auch sagen, ja. Wo du schon bei diesem Jahr bist, also in diesem Jahr war ja quasi das Turnier eigentlich ein ganz anderes, gerade auf durch die momentane Lage. Es waren sehr, sehr wenige Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort. Die Spieler und Coaches mussten sich an gewisse Vorgaben halten. Gab es da für dich auch irgendwie eine Auswirkung? War irgendwas anders dieses Jahr für dich?
Definitiv. Also so wie alle Leute im Stadion, also Spieler, Coach oder alle Leute, die dort gearbeitet haben, müssten wir auch Tests durchführen. Also ich wurde, glaube ich, 3 oder 4 Mal getestet insgesamt auf Covid-19. Natürlich war eine Maskenpflicht im Stadion für alle Mitarbeiter. Und natürlich so gut wie möglich die Abstandsregel halten. Das war zum Beispiel in unserer Kantine so. Und ja, genau. Also wir müssten, so wie alle Spieler und so weiter, uns testen lassen. Abends war es nicht so wie beim US Open zum Beispiel, wo alle Leute, glaube ich, waren im Hotel und konnte gar nicht rausgehen. Das war bei uns gar nicht so. Also ich sag mal, abends konnten wir ganz normal rausgehen. Oder zumindest, wie es in Paris erlaubt war in der Zeit. Aber sonst im Stadion, ja, die Regeln, Maskenpflicht, immer die Hände schön waschen, alle unsere Tablets und so weiter nach jeder Stunde desinfizieren. Das müssen wir auch machen. Genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass gerade in den ersten Tagen die Arbeit dennoch für dich wahrscheinlich etwas einfacher war als in den normalen Jahren, weil einfach nicht so viel los ist auf der Anlage. Du einfacher zu deinem Court kommst, das Gedränge nicht so groß ist, oder?
Genau, da hast du vollkommen recht. Das war entspannter, definitiv, im Stadion zum Laufen und so weiter. Da gab es da so gut wie keinen Zuschauer. Und auch im Stadion direkt viel weniger Lärm. Ja. Und das hilft uns natürlich, den Schiri besser zu verstehen, die Situation besser zu analysieren, wenn es keinen Lärm gibt. Also das hat uns die Aufgabe einfacher gemacht, sozusagen, dieses Jahr.
Aber als Tennisfan hat dir wahrscheinlich das Herz geblutet,
genau,
oder?
Genau, definitiv. Also mir ist lieber mit viel Zuschauer statt und voll, auch wenn es manchmal ab und zu schwieriger ist für die Aufgabe. Aber das ist definitiv viel schöner mit Zuschauer und so weiter, gar keine Frage.
Was war dein Highlight bei den diesjährigen French Open bei Roland Garros? Was würdest du sagen, was hat dir am besten gefallen?
Also ich konnte bei einem Spielteam gegen Schwarzmann dabei sein. Das war ein echt tolles Spiel mit, also sagen wir das, viele hin und her, Szenarien wechseln und so weiter. Also das war echt cool. Das war, ich konnte auch bei dem Spiel von dieser junge Franzose, der Hugo Gaston, dabei sein, gegen Team auch. Das war auch besonders schön. Auch
beide Matches als Statistiker oder in deiner Freizeit?
Nee, beide als Statistiker.
Okay.
Genau. Ich habe ja zum Glück konnte ich dieses Jahr öfters auf dem Center Court arbeiten und das war echt, echt schön. Und vor allem die Atmosphäre bei diesem Spiel, Hugo Gaston gegen Dominic Thiem, war echt besonders schön, auch mit wenig Zuschauer, aber die haben echt viel viel Lärm gemacht, für so wenig Leute, und das war echt cool. Also man hat fast eine richtige Atmosphäre mal gehabt und das war besonders schön.
Ja, das kam sogar im Fernsehen auch so rüber. Wenn du bei diesem Spiel dann als Statistiker eingesetzt bist und nach der Stunde deine Pause hast, dann schaust du das Match schon weiter. Oder gehst du wirklich raus?
Ha? Komm, ehrlich. Sag ich mal so, es ist nicht komplett verboten, im Stadion zu bleiben, aber unsere Chefs sagen einfach, ja, am besten nicht bleiben und vor allem am besten nicht direkt im Kamerasicht bleiben. Also das besonders dieses Jahr, weil die sagen, naja, wegen Corona gibt es da Abstandsregeln. Normalerweise dürfen nicht mehr wie 1000 Zuschauer drin sein. Und wenn du nochmal, keine Ahnung, 10, 20 Statistiker reinmachst, plus, keine Ahnung, noch andere Mitarbeiter, das sieht natürlich ein bisschen blöd aus. Also ich sag mal, wir tricksen. Wir sitzen uns, wo wir uns nicht, wo die anderen Leute uns nicht sehen können, sozusagen. Mhm. Aber in der Regel dürfen wir das nicht. Auf die kleinere Plätze ist es dann ein bisschen entspannter natürlich. Dann können wir dann uns in die Tribüne sitzen und das Spiel weiter anschauen.
Also außerhalb von Covid-19-Zeiten ist es auch nicht so gern gesehen, aber eher vor dem Hintergrund, dass ihr eigentlich den Zuschauern den Platz wegnehmt oder dass der Veranstalter sagt, nein, eigentlich sollt ihr in dieser Stunde euch auch entspannen und weggucken vom Spielfeld, um wirklich dann wieder fit zu sein?
Beides eigentlich. Ja. Also das ist zum Beispiel, also auf dem Center Court, wir haben einen Gang, wo wir rein dürfen zum Arbeiten. Das heißt, ich kann jederzeit quasi reinkommen, ich sage, ja, ich bin Statistiker, auch wenn ich tatsächlich an dem Tag nicht auf dem Center Court arbeite, kann ich immer irgendwie rein und dann muss ich einfach einen Platz finden. Und am besten natürlich keinen Zuschauer stören und nichts machen. Zum Beispiel auf dem Suzanne Lenglen Court, es ist besonders, weil wir kommen an unsere Arbeitsplatz durch das Tennisplatz direkt. Also quasi, wo die Spieler oder die Linienschiri und so weiter reinkommen, da kommen wir auch rein. Das heißt aber in der Pause, wir haben absolut keine Möglichkeit, in der Tribüne ohne Ticket reinzukommen.
Okay.
Also da kann ich zum Beispiel gar kein Spiel anschauen, theoretisch, in meiner Pause. Ich muss raus von Platz und dann komme ich in den Tribünen gar nicht rein.
Okay, spannend.
Du sagtest vorhin, du hast damals ja eine Mail geschrieben an den französischen Verband. Hast du das bisher auch nur bei den French Open gemacht als Statistiker oder hast du jetzt über die Jahre dadurch auch schon bei anderen Turnieren Erfahrung gesammelt?
Also ich habe es nur beim French Open gemacht. Nur einmal habe ich sowas in der Art beim Fed Cup in Straßburg gemacht. Und sonst, ich habe mal versucht, es ist quasi gleiche Prozess beim Wimbledon und Australian Open. Und ich habe mal versucht, mich zu bewerben, aber leider ohne Erfolg. Ich kenne aber einen Kollegen von French Open, der ist jetzt seit 3 Jahren auch beim Wimbledon dabei. Und das ist von Aufgabe eher oder Bewerbungsprozess erstmal ähnlich, sage ich mal. Jetzt gibt es einen direkten Link auf der Website vom französischen oder englischen Verband, wo man sich bewerben kann mit Lebenslauf und Bewerbungsbrief, genau. Und ja, dann gibt es wieder Schulungen und so weiter, Selektion und dann Schulungen und so weiter. Von Aufgabe her habe ich mitbekommen, dass es im Wimbledon ein bisschen anders aussieht. Die sind dann nicht so viel mit Sportwettenanbieter gebunden, sozusagen. Die sind wirklich zu 100% auf Statistik fokussiert und die machen sogar noch mehr Statistiken. Zum Beispiel, die müssen auch den Rückschlag zum Beispiel definieren, in welche Zone es landet, ob den Spieler dann gleich an Netz kommt und so weiter. Das müssen die zum Beispiel zusätzlich noch machen. Also ein bisschen unterschiedlich, aber ja.
Ans Rasenspiel quasi angepasst, die Statistikerfassung,
Tobi. Ja, genau.
Richtig. Also ich muss sagen, bisher dachte ich ja immer, einen Tennis-Podcast zu betreiben, ist ein Traumjob, aber das sticht das jetzt heute aus.
Genau.
Das ist wirklich noch besser als Tennis-Podcast und vielleicht sogar, Daniel, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, ich diene mich ja immer an, die Tasche von Angelique Kerber zu tragen und damit um die Welt zu chatten. Vielleicht ist Nicolas Job einfach noch besser, muss ich sagen.
Ja, ich weiß ja, du suchst ja einfach nur nach einem Grund, damit du mich endlich verlassen kannst. Gib's doch zu.
Außerdem, das Blöde ist natürlich, zumindest auf den Sandplatz zu nehmen und gerade bei Roland Garros muss ich dann nach der ersten Runde mal schon nach Hause fahren, wenn ich die Tasche von Angie trage. Insofern ist das eindeutig der bessere Traum, den Nicola da hat, muss ich sagen. Also fantastisch. Mich wird nur eine Sache interessieren, oder tausende Sachen, aber eine Sache. Du sagst, du machst das jetzt im siebten Jahr. Und du hast auch schon den Link zu den Sportwettenanbietern, die ja maßgeblich natürlich auch beim Finanzieren des gesamten Profisports beteiligt sind, damit drinstecken. 7 Jahre ist eine lange Zeit. Hast du die Zeiten noch mitbekommen, weil inzwischen ist das Problem ja ziemlich bereinigt bei den großen Turnieren, als die Courtsider, also die Leute, die das Gleiche, was du machst, versucht haben, bei den Turnieren, ich komme nochmal rein. Es gab und gibt nach wie vor sogenannte Courtsider, das sind Menschen, die durch die Anwesenheit am Court sich versuchen, bei Sportwettenanbietern einen Vorteil zu verschaffen, da sie ja live vor Ort sind und sozusagen durch das Übermitteln von Ergebnissen durch moderne Technologie einen zeitlichen Vorsprung haben, bevor Normalmenschen wie wir, so wird dann Sportwetten, ich tue sowas nicht, dann ihre Wette setzen können und sich durch diesen zeitlichen Vorteil im Sekunden- und Millisekundenbereich eben Kohle machen. Und die haben lange Jahre lang die Courts dieser Welt bevölkert, die Turnierveranstalter sind da dagegen vorgegangen und auf den großen Turnieren sieht man die Menschen heute eigentlich nicht mehr. Aber hast du das noch mitbekommen zu deinen Anfangszeiten?
Also zum Anfangszeit waren wir nicht so ganz sensibilisiert auf diese Thematik, muss man ganz ehrlich geben, weil wir haben auch nicht direkt mit Sportwettenanbietern geschafft. Mhm. Wir waren da wirklich nur auf Statistik fokussiert und jetzt seit, glaube ich, 4 oder 5 Jahre arbeiten wir eng zusammen mit Sportwettenanbietern und wir sind jedes Jahr sensibilisiert. Am Anfang von Turnier kommt jemand und macht eine Präsentation über diese Thematik und ich weiß auch, dass alle Stadion, so das gesamte Roland-Garros-Stadion überwacht ist von einigen Leuten, die auch gucken, ob Menschen da sich komisch verhalten, zum Beispiel. Mhm. Wir sind auch sensibilisiert, dass wir es sofort sagen müssen, wenn wir irgendein Verhalten sehen im Stadion. Mhm. Also da gibt es echt eine Sensibilisierung da über das Thematik. Mhm. Genau. Und wir sind natürlich, wir haben natürlich ein Vollverbot zu wetten im Turnieren. Natürlich.
Selbstverständlich. Klar. Verständlich. Oh Mann, ja, also ich weiß, welche Website ich mir heute Abend angucke und wie ich das Bewerbungsverfahren Prozedere angehört. Deswegen, nein, ernsthaft Frage. Du machst das seit 7 Jahren. Ist es sozusagen dein Hobby? Ist das eine ehrenamtliche Tätigkeit oder kriegt man dafür auch eine kleine Aufwandsentschädigung?
Also man kriegt was. Mhm. Wir sind so ganz normal über, also ich kann sagen, wir sind da über Adecco bei French Open und wir kriegen was natürlich. Also beim Statistiker ist es so, also wir kriegen keine Unterkunft, wir kriegen nur so ein Gehalt quasi und dazu auf unsere Karte haben wir eine Menge zum Essen an dem Tag.
Okay.
Das kriegen wir auch. Aber ja, ganz ehrlich, ich mach's echt zum Spaß. Also mir wär's fast egal, ob ich was bekomme oder nicht.
Toll.
Das ist echt eine Hobby und ich bin echt sehr froh und stolz, dass ich dabei sein kann. Also, das ist echt unglaublich. Du hast es gesagt, das ist ein Traumjob, ganz ehrlich. Wir sagen immer unter uns, dass wir quasi den besten Job beim French Open haben. Wenn du guckst, die Leute, die sich um Empfang von Zuschauern kümmern, das ist viel anstrenger. Sogar die Balljunge, die haben viel mehr Druck oder so. Und unser Job ist echt ein Traumjob.
Toll, toll. Beneidenswert, bewundernswert und fantastische Einblicke, oder Daniel?
Absolut. Also ich glaube, wir haben ja heute ja wirklich in einen Aufgabenbereich reinblicken können, über den wir, ich glaube, ich kann auch stellvertretend für unsere Hörer und Hörer sprechen, doch eigentlich sehr, sehr wenig gewusst haben bisher, weil jede Person, die sich mit Tennis irgendwie auseinandersetzt, weiß, da sitzen irgendwie welche am Rand, die das festhalten und da irgendwie nachher die Statistiken generieren, aber ja, wer das genau ist und vor allem wie das abläuft, da haben wir, glaube ich, heute einen sehr, sehr guten Einblick bekommen.
Absolut. Ganz, ganz lieben Dank, Nicola.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
Und du musst gar nichts, aber ich würde sagen, du musst uns eins versprechen. Also wenn du es nach Wimbledon schaffen solltest, dann musst du wieder in unsere Sendung kommen.
Sehr gerne, mache ich.
Wenn es nur in Anführungsstrichen bei Roland Garros bleibt, würden wir uns, glaube ich, Daniel, ich glaube, ich spreche da auch für dich, würden wir uns trotzdem freuen, wenn wir dich mal wieder begrüßen dürfen, weil ich glaube, losgelöst von der Einführung, die du uns heute in das Leben eines Tennisstatistikers gegeben hast, bietet natürlich jedes Turnier immer wieder Geschichten. Und wenn man die dann aus einer Perspektive wie deiner auch nochmal Revue passieren lassen kann, ist das grandios. Insofern wird es uns wahnsinnig freuen, wenn du uns gewogen bleibst, wir in Kontakt bleiben und wir dich mal wieder einladen können zu uns.
Definitiv. Also ich freue mich nochmal mit euch zu reden und ja, klar, das war sehr schön, das war meine erste Erfahrung mit diesem Podcast und ja, war cool.
Sehr schön.
Ja, Dankeschön. Das freut uns. Ja, wenn man dir sonst folgen sollte bei Instagram, weil jetzt vielleicht alle denken, Mensch, also a new star is born, Statistiker ist jetzt angesagt, wo kann man dich finden in den sozialen Netzwerken?
Also soziale Netzwerke, also auf Instagram bin ich eigentlich nicht so aktiv oder nur, sage ich mal, privat. Also dann werden die Zuhörer nicht viel mehr erleben, sage ich mal. Ich bin mehr, sage ich mal, beim Twitter aktiv, aber muss ich ganz ehrlich geben, viel auf Französisch. Also, aber falls jemand mich folgen möchte, also auf Instagram, ist mein Name Edberger, also so wie Stefan Edberg, aber mit ER am Ende, 19, Edberger 19 und auf Twitter ist es Edberger 67.
Ja, und dann können wir natürlich auch noch empfehlen, dem TC Meichingen zu folgen.
Definitiv,
darüber natürlich. Darüber haben wir ja quasi den Kontakt gefunden.
Ja, genau. Das kann ich natürlich nur empfehlen. Tolles Verein, tolle Leute. Ich bin jetzt seit 8 Jahren dabei, also beim TCM Mitglied und auch Aktivspieler und das macht immer noch viel Spaß. Also sehr nette Leute, super Verein.
Ganz große Klasse, prima. Wenn euch da draußen das gefallen hat, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr sagt, Mensch, da müsst ihr aber nochmal nachhaken, ladet den nochmal ein, ich habe hier noch 38 Fragen, dann schreibt uns gerne unter kontakt@tennisproleten.de, natürlich auch auf allen bekannten sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Dort findet ihr uns auch unter Tennisproleten. Gebt uns gerne Feedback zu dieser Sendung, überhaupt zu unseren Sendungen, wenn ihr Wünsche habt bezüglich Gäste, Themen oder sonstiges. Gerne jederzeit. Und Daniel, was habe ich vergessen?
Man kann natürlich auch noch, wenn man möchte, mal auf tennisproleten.de vorbeischauen. Dort findet ihr unseren kleinen, aber doch sehr, sehr feinen und süßen Fanshop. Ganz neu haben wir uns auch was ausgedacht zu unseren jetzt doppelten French Open-Siegern Andreas Mies und Kevin Kravitz. So rum, ich wollte jetzt schon das Doppel ist quasi in eine Person zusammenpacken, das geht aber nicht. Ja, da findet ihr ein Motiv. Ihr könnt uns natürlich auch mit allen anderen Motiven, die dort angeboten sind, einerseits unterstützen, damit wir die Kosten für diesen Podcast decken. Was aber an Überschuss da ist, das spenden wir Ende des Jahres gerne für wohltätige Zwecke. Da werden wir uns noch was ausdenken. Ihr könnt uns da natürlich auch gerne immer Vorschläge schicken, wenn ihr möchtet. Sonst, ja, Nicola, nochmal vielen Dank an dich.
Und danke an euch für die Einladung.
Ich würde sagen, wir schmeißen uns damit raus. Macht's gut und tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.